Hyslop Uncut.
Schönen guten Tag. Die Europawahlen liegen hinter uns, seitdem ist von einem Rechtsruck in Europa die Rede. Grund genug also, auf das Wahlergebnis zu schauen, auf Gewinner, Verlierer und Überraschungen des Abends. Und mit meinem heutigen Gast blicke ich auf den Herbst, wenn in Ostdeutschland die Landtagswahlen anstehen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Werner Patzelt.
Hallo, guten Tag.
Herr Professor Patzelt, bevor wir uns die Wahlergebnisse anschauen, vielleicht mal ein ganz kurzer Blick in die Zeit, ehe die Wahl war, was auffiel. Es wurde sehr, sehr viel mobilisiert im Netz, aber auch per Medien, klassischen Medien, muss man ja sagen. Also ob das jetzt Unternehmer waren wie der Herr Wirth, ob das jetzt Prominente waren wie Barbara Schöneberger oder Hannes Jennecke, die da so eine Zahnbürstenaktion dann irgendwie am Laufen hatten, dass man doch wählen gehen soll, sonst wird's braun. Es fiel auf, da wird sehr, sehr viel die Werbetrommel gerührt für die Demokratie, der wird aber auch gleichzeitig so ein bisschen impliziert, wählt aber auch nicht falsch, bitte liebe Wähler. Haben Sie sowas schon mal erlebt von der Europawahl?
In der Regel haben früher die Christdemokraten die Bischöfe dazu genutzt, durch Hirtenbriefe klarzumachen, dass das Wählen der gottlosen Sozialdemokraten dem Lande schaden würde. Und es hat immer umfassende Kritik nach sich gezogen, mit dem Hinweis darauf, dass man doch dem Bürger zutrauen solle, sich tatsächlich ein Urteil zu bilden. Informationen und Argumente bräuchte der Bürger, aber nicht einen Wink mit dem Zaunpfahl oder die klare Ansage, du hast gefälligst Folgendes zu wählen. Diese Haltung ist leider Gottes im gleichen Umfang geschwunden, in dem nicht mehr die Rechten in Deutschland das politische und politisch-intellektuelle Sagen haben, sondern seitdem, um es so auszudrücken, die Linke, die intellektuelle, die kommunikative, die akademische Hegemonie besitzt. Und um diese Hegemonie wirklich zu verteidigen, sagen jene, die das Sagen haben, denen, die das Sagen nie bekommen sollen, sie dürften bestimmte Parteien auf keinen Fall wählen. Die nennt man dann am besten nicht direkt, sehr wohl aber indirekt, indem man etwa im Verfassungsschutzbericht die Berichterstattung über der AfD auf Seiten bringt, die mit braun markiert sind.
Um vielleicht mal beim Bild der Hirten zu bleiben, waren denn die Schäfchen brav? Haben sie denn in Anführungszeichen richtig gewählt oder gab es da Ausreißer?
Ob die Schäfchen richtig gewählt haben, das hängt davon ab, was der Hirte von ihnen meint. Und nachdem ich nicht der Hirte bin, kann ich nur beschreiben, was denn tatsächlich sich ereignet hat. Nicht ereignet hat sich in Europa ein Rechtsruck. Vielmehr ist eine politische Entwicklung, die wir seit ungefähr 20 Jahren beobachten, stetig vorangegangen, nämlich, dass rechte Parteien mehr werden. Inzwischen haben sie ungefähr ein gutes Fünftel der Sitze im Europäischen Parlament und dass linke, linksliberale, grüne, woke Parteien immer weniger werden, aber auch nicht dramatisch weniger. Also kein Rechtsruck in Europa im Durchschnitt, sondern eine Fortsetzung, eine Entwicklung, bei welcher die bislang dominante links-grün-woke Politik keine weiteren Aktivitätsgewinne verzeichnen konnte, sondern eben an Stimmen und Sitzen verloren hat. Die einzige Neuigkeit für jene, die nicht sensibel genug waren, bestand darin, dass nun offenkundig ist, dass junge Leute nicht einfach deswegen links oder grün wählen, weil sie jung sind, sondern sie wählen dasjenige, womit sie den etablierten Autoritäten am leichtesten das Fürchten lehren können, um es sehr einfach auszudrücken. Und heutzutage sind viele geneigt, solche Parteien zu wählen, von denen sie glauben, dass die eingerissenen Missstände vielleicht doch eines Tages eingegrenzt oder gar abgestellt werden könnten.
Wir sprechen gleich noch über die Jugend und wie anders sie abgestimmt hat, als man vielleicht gedacht hat, als man das Wahlalter noch auf 16 Jahre herabgesenkt hat. Aber bleiben wir noch mal ganz kurz dabei. Sagen, einen Rechtsruck, den gab es nicht. Der wurde ja dann kolportiert danach. Nichtsdestotrotz haben das konservative Spektrum und das rechte Spektrum ja doch recht stark abgeschnitten. Ne? Wir hatten eine starke Union hier, wir hatten AfD, die wieder erwarten, sehr stark abgeschnitten hat, trotz diverser Personalien und sonst Sachen, über die wir dann auch noch zu sprechen kommen, die da im Vorfeld liefen. Blick nach Österreich zeigt, FPÖ, ÖVP haben gut abgeschnitten. Blick nach Frankreich hat dann für Entsetzen und letztlich auch jetzt für Wahlen im Juni gesorgt. Also wir haben ja doch eine Entwicklung, ein Momentum, das da ist. Frage ist, In Europa, wenn die dann alle im Parlament miteinander sitzen, hauen die sich gegenseitig die Köpfe ein oder ziehen die dann an einem Strang?
Seien wir an dieser Stelle zunächst einmal ganz klar. Die nicht linken Parteien und die rechten Parteien haben stark zugenommen in Deutschland, in Österreich, in Frankreich, in Italien. In anderen Staaten, wie in Dänemark oder in Finnland, haben sie überhaupt nicht sonderlich stark zugelegt. Insbesondere in jenen Ländern nicht, bei denen regierende Sozialdemokraten angefangen haben, das Migrationsproblem ernst zu nehmen und zu lösen. Und in anderen Staaten hat die eine rechte Partei stark zugenommen, dadurch aber Verluste einer anderen rechten Partei im Grunde nur kompensiert. Das heißt, wenn die Rede vom Rechtsruck ist, dann haben wir im Grunde Italien, Frankreich und Deutschland samt Österreich vor Augen. Und warum es dort zum Rechtsruck gekommen ist, das wird sich im Wesentlichen wie folgt erklären lassen. In Frankreich die unzureichende, unbefriedigende Regierungsbilanz des Staatspräsidenten, der ja die ganze Zeit schon mit einer Minderheitsregierung regieren muss und der eine Programmatik, die bei vielen Franzosen, die eben unter anderem an Migration und zu viel an Immigration und zu wenig an Integration leiden, nicht so richtig verfängt. In Italien hat die auf der politischen Rechten haben die Fratelli d'Italia es geschafft, sich den Eindruck einer normalen Partei zu geben und hat dann Giorgia Meloni einen Eindruck weithin in Europa gemacht, der die frühere Gleichsetzung von ihr mit einer Wiedergängerin des Duce nicht aufrechterhalten lässt. Das hat der Rechten dort Glaubwürdigkeit gegeben. Und was die deutschsprachigen Länder betrifft, ist es einfach so, dass das Establishment im Wesentlichen links-grün-woke Politik gemacht hat. Und zu diesem Establishment gehört auch die CDU zu Angela Merkels Zeiten. Und vieles an dieser Politik erscheint nun mehr und mehr Leuten als fragwürdig, als missraten, als zu ändern. Und weil die einzigen Parteien, die sich sozusagen als Alternative zum eingefahrenen Links-Grün-Woken-Kurs darstellen, nun einmal in Deutschland die AfD und in Österreich die Freiheitlichen sind, ist es nicht verwunderlich, dass die Kritik an der etablierten Politik sich in Stimmenzuwächsen bei den rechtsstehenden Parteien ausdrückt.
Bleiben wir aber noch mal ganz kurz bei der Frage. Inwiefern arbeiten die dann letztlich auch in Europa zusammen oder am Ende vielleicht sogar gegeneinander?
Es gibt die schöne Rede von der Sozialistenspirale, welche die Zersplitterung des linken Lagers, die früher ganz üblich war und heute auch nicht ausgeschlossen ist, beschreibt. Je reiner die Lehre, umso kleiner die Anzahl derer, die dieser Lehre anhängen. Und Ähnliches beobachten wir im Europäischen Parlament auch. Die Europäische Volkspartei war furchtbar stolz darauf, dass sie die Fidesz-Partei aus Ungarn herausgeekelt hat. Es sind jene, die sich bei der Idee Identität und Demokratiefraktion zusammengeschlossen haben, wesentlich entschiedener als Protestpartei aufzutreten, als jene, die sich bei den europäischen Konservativen und Reformern zusammengeschlossen haben. Der große Graben verläuft auf der einen Seite zwischen der Europäischen Volkspartei und auf der anderen Seite zwischen ECR, Konservative und Reformer, und Identität und Demokratie. Es gibt Verhandlungen oder Auslotungen, ob es möglich wäre, die Parteien rechts der Europäischen Volkspartei zusammenzufügen. Aber die haben noch kein klares Ergebnis, weil viele dieser Parteien eben auch unterschiedliche Vorstellungen haben, gerade in Bezug auf den Umgang mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine.
Das Thema Migration haben Sie schon angesprochen. Was waren denn die großen Themen, die die Menschen diesmal an die Wahlurne getrieben haben? Weil das Wahlergebnis, die Wahlbeteiligung war ja sehr hoch gewesen. Ich habe sogar die zweithöchste insgesamt. Was waren die Themen gewesen?
Wenn wir von Ländern mit hoher Wahlbeteiligung reden, müssen wir vor allem von Deutschland reden. Es gab nämlich auch europäische Staaten, wo die Wahlbeteiligung 25% kaum überschritten hat. Aber in Deutschland und in Frankreich und in gar nicht wenig anderen Ländern auch, ist tatsächlich Migration samt ihren Folgen das zentrale Thema gewesen. In Deutschland ist versucht worden, seitens der tonangebenden Linksgrünen, das Thema Kampf gegen Rechts zum Angelthema des Wahlkampfes zu machen. Jetzt müsse endgültig die Demokratie verteidigt werden. Dieses Thema hat ganz offensichtlich nicht sonderlich verfangen. Aber die Hoffnung, dass irgendwann die Migration gesteuert und begrenzt und zu einer Integration der Verbleibenden und zur Rückreise der nicht im Land Verbleibenden führen würde. Dieser Wunsch, diese Hoffnung hat eben der AfD sehr, sehr viele Stimmen zugetrieben. Und nachdem in Deutschland es den etablierten Medien und den etablierten Parteien gefallen hat, den Trennstrich hin zum rechten Rand immer weiter schon in der CDU selbst zu ziehen, ist es gar kein Wunder, dass auch sehr viele CDUler, wie die Wählerwanderungsanalysen zeigen, diesmal ihr Kreuz entweder gar nicht oder bei der AfD gesetzt haben.
Mal abgesehen von der Migration, was waren die sonstigen Themen? Also wir haben jetzt zum Beispiel Energiepreise, wir haben allgemeine Lebenshaltungskosten, die explodieren, wir haben einen Wohlstand, der überall gefühlt abnimmt. Waren das auch Themen, die die Menschen bewegt haben und hingetrieben haben?
Ja, natürlich sind die Energiepreise überhaupt unsere, nicht sonderlich, zumindest unsere Nachbarn, nicht überzeugende Energiepolitik ein wichtiges Thema gewesen. Natürlich sind es die überhaupt steigenden Preise gewesen. Natürlich ist es der Verlust der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie gewesen. Und es ist im Grunde das Unbehagen damit, dass sich so viele Fehler in die Politik eingeschlichen haben, dass ein gewisser Zustand der öffentlichen Schlampigkeit, des nicht mehr die Sachen so richtig ernst nehmen, des nicht mehr das Recht so richtig durchsetzen, dass diese Phänomene inzwischen vor alle Augen stehen und dass man hier sich wirklich bemüßigt gefühlt hat, zu zeigen, so wollen wir das nicht weiterhaben. Es ist dann auch versucht worden, den Wahlkampf auf die Frage zuzuspitzen, ob man Europa will oder nicht. Europa-Feinde, Europa-Gegner und überzeugte Europäer, was immer ein überzeugter Europäer sein soll. Aber das tatsächlich wichtige Thema bei Europawahlen ist dann nicht behandelt worden. Nämlich, was für eine Zukunft soll die Europäische Union haben? Soll sie ein Superstaat werden oder soll sie ein Bund von ihrer Souveränität zwar teilenden Staaten sein, die aber ihre Souveränität und Selbstbestimmung eben nicht aufgeben? Das ist tatsächlich die zentrale Frage, wie die EU weiterzuentwickeln ist. Infolgedessen zeigt es sich einmal mehr das Malheur, dass Europawahlen eben keine Europawahlen sind, sondern bundesweite Testwahlen auf die Popularität der jeweiligen Parteien. Und da natürlich war es eine Testwahl darauf, wie viel Unterstützung die Ampelregierung in Deutschland noch in der Öffentlichkeit findet. Und dieser Test ist für die Ampelregierung nicht überaus schmeichelhaft ausgegangen.
Über die Ergebnisse reden wir gleich nochmal. Der Ampelregierung, die hat ja durch die Bank verloren. Aber kommen wir nochmal kurz auf die Jugendlichen zurück, die Sie angesprochen haben. Also die erstmals durften die 16-Jährigen mitwählen. Und ich glaube, ich gehe nicht zu weit, wenn ich sage, dass sich so mancher, der das befürwortet hat, erhofft hat, dass er dafür auch Stimmen einfährt. Plötzlich waren die Gesichter sehr lang, als man feststellt, Moment mal, die Jugend wählt gar nicht überwiegender Mehrheit zum Beispiel die Grünen, interessiert sich also nicht für Klimapolitik, sondern hat plötzlich auch Union gewählt zu 17% oder hat die AfD gewählt mit 16%, hat aber vor allem anderen die Stimme gegeben. Da waren es 28%, wie ich es noch richtig im Kopf habe. Die Frage ist also, warum hat die Jugend so anders gewählt, als man zunächst dachte?
Schicken wir voraus, dass lange Zeit tatsächlich junge Leute, insbesondere aus großstädtischen Gebieten, in überdurchschnittlichem Ausmaß die Grünen gewählt haben und zuvor die Sozialdemokraten. Das ist ohnehin ein Phänomen, das wir als Erklärungsfaktor gleich noch näher ansehen müssen. Es gab also sozusagen empirisch begründete Erwartungen, dass eine Senkung des Wahlalters, noch dazu, wo die konservativen Parteien immer strikt dagegen gewesen sind, auf das Konto von linken und linkeren Parteien einzahlen würde. Systematisch muss man noch als Vorbemerkung machen, dass es sich wirklich nicht gehört und ein alarmierendes Zeichen für unsere Unfähigkeit zum systematischen politischen Denken ist, dass man die Veränderung des Wahlalters oder auch die Einführung von Volksabstimmungen abhängig davon macht, wem sie denn nützen. Als ob ein bestimmtes Instrument, eine bestimmte Rechtsregelung, mit der eine Demokratie konkret wird, nur dann sinnvoll sei, wenn sie gerade den eigenen Wahlinteressen nützt. Das ist eine Verengung, eine Verquerung des politischen Denkens, die für systematisch denkende Leute wie mich schwer erträglich ist. Was um das für viele überraschende Wahlverhalten der Jugendlichen betrifft, muss man erstens sagen, so ganz überraschend ist es nicht. Alle, die sich ein wenig mit den politischen Einstellungen von Auszubildenden befasst haben, welche die einschlägigen Studien verfolgt haben, oder die gar in Kontakt mit Berufsschullehrern sind und gar erst im deutschen Osten wissen seit einigen Jahren, dass eine der großen Sorgen der Lehrerschaft ist, dass die Jugendlichen nach rechts abdriften. Folglich kann es ja keine ganz große Neuigkeit für solche Leute sein, die sich wirklich informieren und nicht einfach die kommunikativen Gemeinplätze einander wechselseitig zum Begehren vorhalten. Die zentralen Ursachen dieses überraschenden Wahlverhaltens dürften sein: Erstens, junge Leute haben es gerne, wenn sie sich ihrer eigenen Identität und Persönlichkeit in der Auflehnung gegen etablierte Autoritäten vergewissern können. In meinen noch jüngeren Jahren, als sie jetzt sind, war die Lehrerschaft in der Regel rechts, die Hochschullehrerschaft auch noch überwiegend rechts. Infolgedessen waren wir alle links. Denn mit nichts konnte man bequemer zeigen, dass man ein selbstständiger Denker ist, als indem man linkes Gedankengut, ob man es verstanden hat oder nicht, zumindest verbalisierte. Inzwischen sind, auch im deutschen Osten, die meisten Lehrer grün, liberal, links und in manchen Fällen sind sie sogar woke. Und folglich kann man mit nichts mehr als Schüler sozusagen die eigene Persönlichkeit entdecken, die eigene Widerständigkeit, die eigene Resilienz gegenüber Beeinflussungsversuchen entdecken, als wenn man sich als rechts gibt, wenn man rechts zu denken wagt und dann vielleicht sogar, wenn man mit 16 schon wählen darf, für eine rechte Partei abstimmt. Der andere Grund, ganz wichtig, ist der, dass im heutigen gesellschaftlichen Klima die Vorstellung nicht mehr vorherrscht, dass es die nächste Generation besser haben wird. Nicht nur die Eltern sagen rechtzeitig ihren Kindern, vertraut nicht darauf, dass euer Leben so schön weitergeht, wie eure Kindheit gewesen ist. Die Umstände ändern sich und Umfragen unter jungen Leuten zeigen, dass viele eben auch nicht mehr sozusagen die früher für selbstverständlich gehaltene Annahme hegen, dass es ihnen im Leben rundum gut gehen wird, dass es mit Berufsmöglichkeiten und später mit ihrer Altersversorgung keine Probleme geben wird. Denn alles spricht dagegen, ob das nun die demografische Entwicklung im Inland ist oder die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands oder der Charakterwandel der europäischen Staaten. Und der weiterhin ins Gewicht zu bringende und hier ernstzunehmende Grund ist einfach der, dass junge Leute das Vertrauen darin verloren haben, dass linke Konzepte, dass grüne Rezepte, dass woke Konzepte, critical whiteness, Postkolonialismus, Identitätspolitik tatsächlich ihre Lebensumstände verändern könnten. Mehr und mehr bekommen mit, dass man wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit nur durch bessere Rahmenbedingungen des wirtschaftlichen Wettbewerbs steigern kann und dass man im Leben mehr erreicht, wenn man eine solide Ausbildung hat, als wenn man eine solche nur simuliert. Und obendrein erleben junge Leute, gerade junge Leute auf den Schulhöfen und unter ihren Peergroups sehr stark, dass die zugewanderten jungen Leute aus anderen Staaten nicht die Schwächsten der Schwachen sind, denen man sich nun mit moralischer Fürsorglichkeit nähert, sondern dass das ziemlich starke Typen sind, von denen man sich im Zweifelsfall besser in Acht nimmt, die man auf alle Fälle nicht so behandeln sollte, als könnten sie sich nicht durchsetzen, wenn sie wollten. Und das rundet die Sache noch ab und erklärt sehr, sehr stark, warum gerade auch junge Leute durch das Migrationsthema so stark in ihrer Wahlentscheidung beeinflusst worden sind.
Also auch eine direkte Betroffenheit der Jugendlichen an der Stelle. Es gab diejenigen, die sagten, dass die AfD zum Beispiel so stark bei Jugendlichen abschneidet, weil sie auf TikTok so präsent ist und ihre Inhalte dort so verbreitet. Wie sehen Sie das?
Das ist einer der Erklärungsfaktoren. Man darf sich nicht so lange auf diese Erklärung ausruhen, weil sie signalisiert ja dann, wären nur die Kommunikationsströme andere, dann wäre das AfD-Problem bei den jungen Leuten erledigt. Das Problem ist nicht die Kommunikation auf TikTok. Das Problem ist Migration und die Problemlösungsunfähigkeit der etablierten Parteien. Aber sehr richtig ist, dass sich die ehedem ziemlich gemeinsame Öffentlichkeit, als es nur die Tagesschau abends gab und die großen Qualitätszeitungen, die dann auch ein jeder las, der informiert sein wollte, dass diese gemeinsame Öffentlichkeit zerbrochen ist. Und das hat nicht zuletzt, nicht nur, aber nicht zuletzt damit zu tun, dass solange in den etablierten Medien der Duktus seitens der Medienverantwortlichen, der Moderatoren, Anchorman und so weiter vorherrschte, wir müssen die Öffentlichkeit erziehen. Wir sind Schleusenwächter der öffentlichen Kommunikation der Gestalt, dass wir darauf achten, Themen nicht zu bringen, die vielleicht missverstanden werden könnten oder die gleichsam Wasser auf die Mühlen von abzulehnenden politischen Kräften lenken könnten. Dieser erzieherische Gestus, dieses sich allmählich verfestigende Gefühl, Informationen würden vorenthalten, hat dazu geführt, dass sehr viele den etablierten Medien weniger glauben und dass sie sich in Meinungshöhlen flüchten, beziehungsweise jenen Medien zuwenden, die ihre eigenen Meinungen bestärken, was aus der Sozialpsychologie schon längst bekannt ist unter dem Begriff der Vermeidung kommunikativer Dissonanz. Und junge Leute haben dann ohnehin die sozialen Medien entdeckt und nachdem TikTok besonders leicht konsumierbar ist, muss man nicht einmal 120 oder wie viel Schriftzeichen das sind lesen wie auf Twitter oder X, sondern man kann mit kleinen Filmchen sich eigentlich schon über die Weltläufe und die angemessene eigene Haltung informieren. Und dass die AfD diese alternativen Medien so intensiv bespielt, hat einen wesentlichen Grund natürlich darin, dass sie von den etablierten Medien weitgehend ausgeschlossen ist und dort lediglich objekthaft vorkommt, aber nicht sozusagen als authentische Selbstdarstellung ihren Platz gefunden hat. Infolgedessen muss man sagen, die etablierten Medien haben viele Leute durchaus von sich aus der AfD oder der AfD-nahen Kommunikation zugetrieben.
Blicken wir mal auf die Gewinner und die Verlierer des Wahlabends. Ganz klarer Gewinner war das Bündnis Sahra Wagenknecht, aus dem Stand über 6% geholt. Vielleicht jetzt mal für alle die, die noch nicht so ganz firm sind mit dem BSW. Was hat es damit auf sich? Wofür steht das BSW?
So klar ist die Programmatik und sind die Programmatik darstellenden Persönlichkeiten des Bündnisses Sahra Wagenknecht noch nicht. Aber klar sind zwei Sachen. Erstens, im Bereich der Migrationspolitik passt zwischen die Positionen der AfD und des Bündnisses von Sahra Wagenknecht kein Blatt. In der eingebürgerten Sprache müsste man sagen, wenn man das wollte, das ist ein rechtslastiges, rechtspopuläres Bündnis, welches Ausländer raus in einer milderen Form auf seine Fahnen geschrieben hat. Und zugleich ist das Bündnis Sahra Wagenknecht, wenn es um Gesellschaftspolitik, wenn es um Wirtschaftspolitik geht, nach gerade lupenrein sozialistisch oder, wenn man es freundlich formulieren will, linkssozialdemokratisch. Nun ist es so, dass soziale Gerechtigkeit in Deutschland wirklich ein Thema ist, gerade in Ostdeutschland, wo die Leute nicht vergessen, dass ihre Durchschnittseinkommen geringer sind als im Westen und dafür ihre durchschnittlichen Arbeitszeiten länger. Und das wird naturgemäß nicht als Ausdruck besonderer Gerechtigkeit empfunden. Folglich spricht das Bündnis Sahra Wagenknecht das Verlangen nach mehr sozialer Gerechtigkeit sehr trefflich an. Und zugleich spricht das Bündnis Sahra Wagenknecht das Verlangen nach einer Regulierung und das heißt eben auch Begrenzung der selbstermächtigten Einwanderung nach Deutschland sehr klar an. Beide Themen lassen sich auch verbinden. Seitdem klar ist, dass ungefähr 40 Milliarden Euro pro Jahr in Deutschland für Migranten ausgegeben werden, fragen sich dann viele, ja, könnte man das Geld nicht für mehr soziale Gerechtigkeit in Deutschland selbst ausgeben? Muss die soziale Gerechtigkeit, die wir in Deutschland anstreben, gleich die ganze Welt umfassen? Sind wir nicht in erster Linie für soziale Gerechtigkeit unter den Angehörigen des bundesrepublikanischen Staatsvolkes zuständig und nicht sozusagen für die gesamte Welt, wo es dann manche Leute auf den Begriff des Weltsozialamtes bringen, dass man nicht sein wolle. Folglich kann man innerhalb der AfD das Migrationsthema, auf das nicht der AfD auch, aber insbesondere innerhalb des Bündnisses Sahra Wagenknecht, das soziale Gerechtigkeitsthema bestens mit dem Migrationsthema verbinden. Und zwar genauso bruchlos, wie diese Sachen in der Wirklichkeit verbunden sind. Und die Pointe obendrein ist die, dass vom BSW noch niemand auf die Idee gekommen ist, das als eine neonazistische Partei zu bezeichnen, die als lupenreine Nazis bestünde, die eine faschistische Politik betriebe. Dagegen steht eben sozusagen die eingeführte Marke Sahra Wagenknecht, von der jeder weiß, dass eine überzeugte Marxistin ist. Und dieses alles zusammengenommen führt dazu, dass das BSW angezogen wird von Kritikern der bisherigen etablierten Politik von links und von rechts. Die einen wollen auf gar keinen Fall mehr die Linkspartei oder die Sozialdemokraten oder die Grünen wählen, die anderen auf keinen Fall die AfD oder IGIT, die CDU. Ja, und was kann man dann Wählern endlich haben wir die Partei, die sozusagen die Gegensätze verbindet.
Jetzt fiel ja auf aus dem Stand, gleich mit über 6% gestartet. Was zieht da mehr beim BSW? Ist das die Person Wagenknecht oder sind das die Inhalte?
Das wird man schlecht voneinander trennen können. Denn nachdem die anderen Mitstreiter von Sarah Wagenknecht in der Öffentlichkeit so sonderlich bekannt nicht sind, ist die Vermittlung der Glaubwürdigkeit der Inhalte tatsächlich gebunden an die Person der Parteianführerin. Meine Prognose wäre, sollte Sarah Wagenknecht, was der sächsische Herrgott verhindern möge, im Lauf der nächsten Monate eine schwere Krankheit ereilen, die sie aus dem Wahlkampf herausziehen würde, stände es mit den Perspektiven des Bündnisses Sarah Wagenknecht längst nicht so gut, wie es derzeit der Fall ist. Man kann es nicht voneinander so richtig trennen. Im Zweifelsfall würde freilich immer noch bleiben, das Bündnis Sarah Wagenknecht ist eine nicht rechtsradikale Partei, die gleichwohl unser Migrationsproblem ernsthaft lösen will.
Was beim Blick auf die Umfragewerte der Partei auffällt, ist ja, dass sie besonders im Osten stark ist, im Westen eher weniger. Frage darum, Professor Patzelt, was bedeutet die Wagenknecht-Partei für das Parteiengefüge, für die Parteienlandschaft in Deutschland und vor allem, weil sie ja im Osten auch so stark ist, für die AfD?
Was das Ganze bedeutet, werden wir nach der Landtagswahl und nach der kommenden Bundestagswahl wesentlich besser abschätzen können als jetzt. Jetzt sind es sozusagen gut informierte, naja, Versuche, sich der unbekannten Wirklichkeit ratend zu nähern. Und hier lässt sich dann Folgendes sagen. Zum einen ist in Ostdeutschland seit der Wiedervereinigung die Lust, nicht nur Neigen, sondern wirklich Lust besonders groß, gegen vom Westen her aufgezwungene, übergestülpte, neue Selbstverständlichkeiten zu protestieren. Früher gab die PDS den ganzen Ausdruck und Frau Wagenknecht war ein wesentlicher Teil der PDS. Und Erbe oder Erbin der PDS als Protestpartei ist inzwischen die AfD geworden. Infolgedessen wildern beide sozusagen im gleichen Pool von aufgebrachten Bürgern. Man darf auch nicht vergessen, dass auch bei der AfD das sozialpolitische Thema soziale Gerechtigkeit nicht unwichtig ist. Es kann von der AfD aus gleich welchen Gründen aber nicht so überzeugend übergebracht werden, wie das eine Linke wie Frau Wagenknecht kann. Infolgedessen sind beide schon im gleichen Pool. Infolgedessen dürfte ein Teil, nicht alles, aber ein Teil der zurückbleibenden Wählerstimmen, der von der möglichen Wahl der AfD zum Bündnis Sarah Wagenknecht abgedrifteten Wähler, tatsächlich durch die Alternative Sarah Wagenknecht und ihre Partei angezogen worden sein. Nicht durch Massendemonstrationen gegen rechts, sondern durch das Auftreten des BSW. Auf längere Frist gibt es inzwischen sogar Gedankenspiele, ob in einem sächsischen Landtag, aus dem Grüne und SPD verschwunden sind, weil sie an der 5%-Hürde nach neueren Umfragen gescheitert sind, ob das so kommt, ist ja völlig offen, ob in einem solchen Landtag dann nicht auch ein Bündnis zwischen AfD und Bündnis Sarah Wagenknecht möglich wäre, um die offenkundig von einer Mehrheit, in diesem Fall der nicht mehr geliebte Regierungszeit der CDU, nach einigen Jahrzehnten zu beenden. Und dann schlösse sich die Anschlussfrage an, wer denn dann in größere innere Zerreißungsprobleme kommt. Das Bündnis Sarah Wagenknecht mit der, wie viele vom Bündnis Sarah Wagenknecht überzeugt sind, rechtsradikalen, narzisstischen AfD oder die AfD, die dann plötzlich sich gemein macht mit überzeugten Sozialisten. Das alles ist spannend zu beobachten. Noch gibt es keine schlüssigen Antworten drauf. Was die richtige Analyse ist, können uns nur die Subjekte der Demokratie zeigen. Und das sind die Wählerinnen und Wähler.
Wir sprechen dann im letzten Block über die Landtagswahlen im Osten und dann greife ich auch gern nochmal ein mögliches Bündnis auf. Aber gehen wir doch mal rüber zur AfD. Ist mit knapp 16% gelandet schlussendlich bei der Europawahl. Rund 5% waren es mehr gewesen im Vergleich zum letzten Ergebnis. Und das Ganze, obwohl, Sie haben es ja schon gesagt, es gab seit Anfang des Jahres diese Großdemos im Zuge der Korrektivberichterstattung. Es gab massenhaft Aufrufe aus Gewerkschaftskreisen, aber auch aus Unternehmen, ja, nicht die AfD zu wählen. Es gab Prominente, die sich dagegen eingesetzt haben. Nicht zuletzt gab es auch Personal innerhalb der AfD selbst. Wir erinnern uns da zum Beispiel an den Spitzenkandidaten, der plötzlich mitten in der Spitzel-Affäre drin steckte, die Nummer zwei dann auch. Die Frage ist also, Herr Professor Patzelt, trotz alledem schneidet die Partei trotzdem noch so gut ab. Warum?
Der tiefste Grund ist der, dass die AfD ein Bedürfnis der Wählerschaft getroffen hat, nämlich das Bedürfnis zum Ausdruck zu bringen, dass sie mit vielen Politiken der etablierten Politikerschaft nicht einverstanden ist. Schauen Sie, schon die Gründung der AfD, diese ja von 2013 fast in den Bundestag bei der Wahl darauf geführt hätte, sie scheiterte ja mit 4,8%, ganz knapp, schon die Gründung zeigte, dass es ein Anliegen gibt, das der etablierten Partei nicht gut genug aufgreift. Das war damals die Stabilität innerhalb der Eurozone. Und tatsächlich sind seither die begründeten Sorgen um diese Stabilität ja nicht wesentlich geringer geworden durch die gemeinsame Neuverschuldung der EU-Staaten und so weiter. Und dann, nachdem die AfD fast den politischen Dämmertod gestorben wäre, kommt die Migration und kommt die völlig falsche, wie mir immer geschienen hat und wie auch öffentlich seit 10 Jahren sage, kommt die falsche Reaktion der etablierten Parteien auf die Dresdner Pegida-Demonstrationen, aus denen ja die Wucht der AfD sich dann später bundesweit, sachsenweit, ostdeutschlandweit, bundesweit ergeben hat. Nämlich zu sagen, das ist gar kein echtes Problem. Das ist ein eingebildetes Problem. Nicht besorgte Bürger demonstrieren, sondern Rassisten und Faschisten. Beweis, sie haben Mistgabeln in der Hand und führen einen 40 Zentimeter hohen Galgen mit, der natürlich auf entsprechend fotografierten Bildern etwas beeindruckender wirkt. Weil aber Migration echt ein Problem ist und auch durch Beschweigen nicht als Problem verging, weil das ja die Lebenswelt in Tausenden von Kommunen Deutschlands verändert hat und auch den Eindruck, dass die öffentliche Sicherheit nicht mehr die ist, wie vor 15 Jahren geschaffen hat. Deswegen hat die AfD ein Standardthema. Und solange die etablierten Parteien dieses Problem nicht aufgreifen, wird die AfD hier ein gefundenes Fressen haben. Fußnote, warum sind die rechtsradikalen Parteien in Dänemark insbesondere so schwach? Warum konnte sich dort die sozialdemokratische Partei an der Macht behaupten? Ja, weil sie genau jene Migrationspolitik dort macht, als sozialdemokratische Partei, die in Deutschland von der AfD gefordert wird. Aber all das wollten die etablierten Parteien 10 Jahre lang nicht einsehen. Viele wollen es bis heute noch nicht einsehen. Und deswegen ist die AfD stark und stark. Dann kommt eben als Unterschied zwischen Ost und West hinzu, dass Ostdeutsche wieder einmal den Eindruck haben, dass Westdeutsche ihnen Politik überstülpen, die sie nicht wollen, weil sie sie nicht für richtig halten. Hier die Migrationspolitik. Und dass die westdeutsche politische Führung und die westdeutsche beeinflussten eigenen politischen Anführer, wie die Führung der DDR den Weg in eine Sackgasse hineingeht, obwohl man die Führung ständig davor warnt, aber statt dann darauf zu hören, ob das Volk nicht doch recht hätte, dass dagegen die SED-Politik revoltierte und hierzulande gegen die Politik der etablierten Parteien aufbegehrt, statt darauf zu hören, ob die Leute vielleicht doch irgendwo recht hätten, um dann die Politik zu verändern, wird empfunden, die Maßnahme besteht darin, uns Informationen vorzuenthalten, unsere Kommunikationsweisen stärker zu kontrollieren, Zensur im Internet und so weiter, uns vorzuschreiben, welche Formeln, welche Denkweisen wir benutzen dürfen, ohne sozial bestraft zu werden. Und das ist sozusagen in seiner Diffusität der große verstärkende Faktor. Und weil dieses Gefühl naturgemäß im Osten stärker ist als im Westen, denn im Osten hat man schon vor relativ kurzer Zeit ein Systemzusammenbruch dank grundsätzlich falscher Politik erlebt, während dieses Gefühl im Westen ausgeblieben ist, das macht dann den Unterschied im bundesweiten Wahlverhalten aus. Und so stark sind diese beiden Kräfte, Migrationspolitik, Vorbehalte gegen selbstgefällige, sich nicht korrigierende Westpolitik, dass nicht einmal echte oder inszenierte Skandale der AfD so richtig schaden konnten. Es hat nicht verfangen, die Kampagne von Korrektiv, die ja darstellen wollte, es sei die AfD auf einer zweiten Wannsee-Konferenz geworden, um einen neuen Holocaust in Deutschland durchzuführen, obwohl das medial sehr geschickt inszeniert gewesen ist. Das hat nicht wirklich verfangen. Was wohl verfangen hat, ist, die Tatsache, dass in Gestalt des Spitzenkandidaten aus Sachsen stammend eine Person an die Spitze gelangt ist, die so von sich selbst eingenommen ist, dass diese Person sämtliche Sensibilität historischer, politischer, sonstiger Art hat missen lassen und auf einen Ego-Trip die Partei, für die er eigentlich stehen sollte, geschädigt hat. Und nachdem das ja dann bis zu dem Punkt führte, dass sich Marine Le Pen, die sich auf dem Weg zur französischen Präsidentschaft wähnt, die AfD aus der gemeinsamen Parlamentsfraktion im Europäischen Parlament herausgeschmissen hat, weil sie nicht länger von solchen Irrlichtern gehandicapt sein will bei ihrem französischen Wahlkampf, hat eben hier sich gezeigt, dass die bisherige AfD-Masche in den Grenznutzenbereich geraten ist. Diese Masche bestand darin, einfach möglichst lautstark, möglichst scharf, möglichst polemisch aufzutreten, ja nicht den Eindruck zu erwecken, man wolle oder könne eine normale Partei werden, gerade in der Bewegung, in der Mobilisierung vom Protest das eigene Proprium zu sehen. Und das dürfte dazu geführt haben, dass die Bäume der AfD doch nicht so hoch in den Himmel gewachsen sind, wie viele von der AfD sich das erhofft hatten.
Jetzt haben Sie den Rausschmiss aus der Fraktion schon angesprochen. Frage ist jetzt, Herr Professor Patzelt, wie stark, wie einflussreich oder wie isoliert ist die AfD jetzt eigentlich in Europa?
Also in Europa ist sie schon ziemlich isoliert. Sie gilt nicht als eine politisch satisfaktionsfähige rechte Partei, wie das inzwischen von den Fratelli d'Italia sehr wohl der Fall ist. Sogar Ursula von der Leyen ist bei Giorgia Meloni eingekommen mit der Bitte um Unterstützung bei ihrem Wunsch, wieder Präsidentin der Kommission zu werden. Und sie wird auch nicht so ernst genommen wie das Rassemblement National in Frankreich, wo Marine Le Pen gute Chancen hat, tatsächlich Staatspräsidentin zu werden. Von solchen Machtperspektiven ist die deutsche AfD weit, weit, weit entfernt. Und in der Politik hat nichts größeren Sexappeal als eine realistische Machtperspektive. Und diesen Sexappeal hat sich die AfD, wenn ich das Bild so verwenden darf, durch allzu grelle Schminke tatsächlich selbst verdorben.
Vielleicht die letzte Frage zur AfD erstmal, Herr Professor Patzelt. Nach all den Jahren, in denen die AfD immer wieder ihre Wähler findet, kann man da eigentlich noch von Denkzettelwahlen sprechen oder ist das nicht schon längst etabliertes Stammpublikum?
Das ist zum großen Teil etabliertes Stammpublikum. Es gibt sehr viele Leute, gerade im Osten, aber auch im Westen, dort freilich geringer an der Zahl als im Osten, sehr viele Leute, die den etablierten politischen Parteien gekündigt haben. Jene, welche die AfD wählen, sind zwar auch zu einem gewissen Teil ehemalige Wähler von Linkspartei und SPD, sehr selten aber ehemalige Wähler der Grünen, sehr häufig ehemalige Wähler der CDU, sehr häufig auch ehemalige Nichtwähler, die bislang kein für sie passendes Politikangebot bekommen haben. Und diese Abkehr von den etablierten politischen Parteien vollzog sich genau nach dem aus der Sozialpsychologie bekannten Schema. Erst kommt Voice und dann kommt Exit. Erst beschwert man sich über die Umstände und wenn niemand auf einen hören will, dann sagt man, ihr könnt mich alle mal. Und das ist genau das Gefühl, mit dem viele Leute zur AfD stehen. Nicht um Protest zu bekunden, sondern um zu sagen, mit den anderen Parteien habe ich nichts mehr gemein, mit der sozusagen inneren Vorbehaltsklausel. Dann wird es aber schon auch Zeit, dass die AfD nicht nur polemische Heißluft produziert, sondern auch zeigt, was sie kann. Und eben deswegen, so geht dann das Argument öffentlich weiter, eben deswegen sollte die AfD, als im Osten vermutlich die stärkste Partei, auch die Chance haben zu regieren. Denn dann können wir uns selbst ein Bild davon machen, ob die bloß heiße Luft oder auch Politik können. Infolgedessen ist es ein harter Kern von inzwischen AfD-Wählern, aber immer noch eine sehr breite Schicht von Protestwählern, die der AfD ihre Stimme sozusagen unter Vorbehalt geben, insbesondere deswegen unter Vorbehalt, weil sie den anderen Parteien auch unter Vorbehalt keine Stimme mehr geben.
Jetzt haben wir über die Gewinne der Wahl geredet. Lassen Sie uns mal über die Verlierer ein bisschen sprechen. Ganz große Verlierer waren die Grünen, haben deutlich über 8% einbüßen müssen im Vergleich zum letzten Mal. Frage, warum haben die eigentlich so mies abgeschnitten?
Es ist eine Mischung aus verschiedenen Gründen. Einer der Gründe ist, dass die grünen Themen, die vor 5 Jahren noch in aller Munde waren und als zentrale Probleme unserer Zeit galten, Klimawandel, Klimawandel. Mit den Folgefragen: Kann man fossile Energieträger weiterverwenden? Braucht es die Atomenergie nun wirklich nicht mehr? Dass diese Themen nicht mehr so im Vordergrund stehen. Und die Ikone der Grünen, die heilige Elisabeth von Schweden, die hat sich ja durch ihre anti-israelischen Äußerungen ja nun im Bereich der politischen Linken ja auch eher verächtlich als weiter begehrenswert gemacht. Also einer der Gründe ist, dass die Themen, die vor 5 Jahren bei der letzten Europawahl ganz hoch im Kurs gestanden sind, dass diese jetzt nicht mehr so hoch im Kurs gestanden sind. Ein anderes Thema ist, dass viele in der Bevölkerung erkennen, dass ziemlich viele Probleme, die uns derzeit plagen, von den gestiegenen Energiepreisen bis zu unserer Hilflosigkeit angesichts des Krieges von Russland gegen die Ukraine, mit grünen Politikpositionen zu tun haben. Der grüne Fundamentalpazifismus hat dazu geführt, dass nicht rechtzeitig von der deutschen Regierung, die ja stark zu Angela Merkels Zeiten von den Grünen über die Medien mit beeinflusst worden ist, dass keine starke Abschreckungsfähigkeit aufgebaut worden ist. Folglich hat die Grünen dann der Krieg auf dem falschen Fuß erwischt. Sie legten eine 180-Grad-Wende hin, von der pazifistischsten Partei Deutschland sozusagen zur am meisten die Unterstützung des ukrainischen Abwehrkrieges führenden Partei geworden, was ihnen auch nicht nur Freude gebracht und Freunde eingebracht hat. Also die grünen Themen werden mehr und mehr Energiepolitik, Russlandpolitik, Migrationspolitik als schädlich in ihren Konsequenzen für unser Land begriffen und folglich kehrt man sich von den Grünen ab. Und nicht zuletzt ist es das, was das Sprichwort aussagt, Hochmut kommt vor dem Fall. Schon lange Zeit ist vielen aufgefallen, dass die Grünen die arroganteste Partei Deutschlands sind. Nicht nur stammen sie in der Regel aus Akademikerkreisen und obwohl Akademiker werden, wo es ohnehin schon sozusagen zur Oberlehrerrolle mit erhobenem Zeigefinger und moralischem Tonfall animiert, sondern sie haben das auch ausgelebt. Und die Äußerung des Vizekanzlers kurz vor der Wahl, das Heizungsgesetz sei sozusagen ein großer Feldversuch gewesen, wie weit denn die Deutschen bereit wären, naja, über jedes Stöckchen zu springen, das die Grünen ihnen hinhalten, das hat dann bei vielen tatsächlich zur Abkehr von den Grünen geführt. Sie haben ihren Zenit einfach überschritten, thematisch von ihren Positionen und den realen Folgen her und von ihrem hochmütigen, arroganten Auftreten her.
Also ein Ende, ich sag mal, des grünen Hypes, den wir die letzten Jahre erlebt haben. Was bedeutet denn das miese Abschneiden jetzt eigentlich für die Grünen im Bund, Herr Professor Patzelt?
Tja, sie werden mit der SPD keine Regierung bilden können, weil dazu beide Parteien zu schwach sind. Wenn die FDP zurückkehrt, wird sie auch die Ampel nicht neu machen, sodass die Hoffnung der Grünen darin besteht, mit jener Partei zusammenwirken zu dürfen, die sie, abgesehen von der AfD, die von den Grünen gehasst wird, am allermeisten verachten, mit der CDU. Und nachdem sie nun jahrelang die CDU an die Grünen herangeschmissen hat, erlebt man jetzt sozusagen entsprechendes Balzverhalten seitens der Grünen. Ob das wirklich eine Machtperspektive öffnet, lässt sich im Moment noch nicht absehen. Da braucht es erst die Paukenschläge der ostdeutschen Landtagswahl, um für die Bundestagswahl etwas halbwegs Prognostizierbares erkennen zu können.
Jetzt ist der schwarze Spitzenmann im Haus, der Herr Merz. Sie sagen schon, Balzverhalten inzwischen beiderseitig. Wenn er ein gutes Ergebnis einfahren möchte, nächstes Jahr sind ja Wahlen wieder mal im Bund, dieses Jahr im Herbst, aber auch schon im Osten. Muss er da nicht frühzeitig sagen, nee, Kinders, mit den Grünen nicht?
Naja, das müsste er eigentlich sagen, weil eben die Grünen-Nähe die CDU nach unten gezogen hat. Aber dann kommt die Anschlussfrage, ja, mit wem willst du denn dann koalieren? Jetzt sagt er, ja, eine Koalition mit der SPD wäre schön. Dann kommen manche Leute auf die Idee, dass die Grundsätze der Mathematik ja auch in der Politik weiter gelten. Also man zählt dann zusammen, auf wie viele Stimmen denn ceteris paribus diese Parteien kämen. Dann kommt der CDU-Vorsitzende auf die glorreiche Idee, ja Gott, dann arbeiten wir halt mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht zusammen. Denn wenn man die rechte Migrationspolitik und die linke Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik nimmt, dann ist das im Durchschnitt eine Partei der Mitte. Wir CDU sind eine Partei der Mitte. Das Bündnis Sahra Wagenknecht ist im Durchschnitt auch eine Partei der Mitte. Das ist unser neuer geborener Koalitionspartner. Wobei vergessen wird, dass für viele CDUler es tatsächlich nicht geht, dass die eigene Partei mit bekennenden Kommunisten zusammenarbeitet. Ob das eine gute oder eine schlechte Haltung ist, das tut hier nichts zur Sache. Aber es ist einfach so, dass viele CDUler bei einer Ankündigung eines Bündnisses mit Sarah Wagenknecht ihr Kreuz ganz gewiss nicht mehr bei der CDU machen werden. Bleibt die AfD, von welcher die CDU seit Jahren mit dem Brustton der Überzeugung und der Schwören heiligste Eide verkündet, mit der würde sie nie zusammenarbeiten. Abgesehen davon ist die AfD inzwischen auch so, dass sie sagt, naja, wir können uns mit allen Parteien eine Zusammenarbeit vorstellen, aber nicht mit dieser arroganten CDU, sodass im Grunde die Brandmauern, welche die CDU unter dem Druck von Sozialdemokraten und Grünen weidlich errichtet hat, inzwischen zu Gefängnismauern geworden sind. Und es ist ganz unklar, wie die CDU diese Gefängnismauern in der Praxis sprengen könnte. Theoretisch kann man das ihr schon sagen, und ich habe das auch mehrfach gesagt, die CDU müsste allmählich zum Angriff auf die AfD übergehen, aber nicht zum Angriff in der Weise, dass man im eigenen Freundeskreis über die AfD schimpft, sondern indem man Folgendes macht. Man sagt, Kameraden von der anderen Feldpostnummer, wenn ihr auch nur etwas von eurem politischen Ziel verwirklichen wollt, braucht ihr einen politischen Partner. Unter den Parteien kommt bestimmt nicht die Grüne Partei als Partner in Frage, die Sozis wahrscheinlich auch nicht, FDP ist zu schwach. Der einzige Partner, mit dem ihr etwas verwirklichen könntet, was ihr wolltet, das ist die CDU. Aber, Kameraden von der anderen Feldpostnummern, ihr müsst begreifen, ihr müsst euch drei Dinge abschminken. Erstens, die folgenden populistischen rechtsradikalen Parolen. Die muss man dann benennen und soll sich dabei nicht täuschen. Die müssen wirklich die Parolen der AfD sein. Zweitens, ihr müsst euch trennen von folgenden Positionen, weil sie für unser Land schädlich sind. Und die muss man benennen, als tatsächlich von der AfD vertreten und nicht nur ihr zugeschrieben. Und drittens, ihr könnt uns nicht die folgenden Leute zumuten. Und da muss man die Leute nennen und die Gründe angeben. Auf diese Weise schmeißt sich die CDU nicht an die AfD heran, sondern sie macht ein konditioniertes Kooperationsangebot, welches zur ersten Folge haben wird, dass in der AfD die Gegenreaktion kommt, ihr von der CDU, ihr Loser, ihr könnt uns überhaupt nicht. Wo aber dann im zweiten Gedanken erkannt wird, oh, wie war das Schicksal mit unserem Spitzenkandidaten? Wie ist es im Europäischen Parlament, wo wir wegen zu großer Radikalität unserer ganzen Wirkungsmöglichkeiten nun mehr beraubt sind? Vielleicht ist da doch was dran. Es würde also auf diese Weise Streit in die AfD hineingetragen. Streit, jetzt mit früheren grünen Begriffen bezeichnet, zwischen den Fundamentalisten, den Demagogen, Radikalen, und den Realos, die zum großen Teil ohnehin ehemalige CDUler oder CDU-Wähler sind. Und auf die Weise könnte man die Gefängnismauern tatsächlich mit einem Loch versehen. Aber jener CDU-Politiker, der damit anfängt, stirbt wahrscheinlich den politischen Heldentod und folglich wird die CDU bis zur Bundestagswahl im Gefängnis sitzen und im schlimmsten Fall eine Minderheitsregierung unter Duldung von gleich wem versuchen müssen.
Würde diese Spannung zwischen Fundis und Realos, wie Sie es beschreiben, letzten Endes dazu führen, dass eine Seite gewinnt, oder würde es die AfD zerreißen, quasi in der Mitte?
Das kann man nicht wissen, weil das bislang nicht versucht worden ist. Bislang ist es so, dass auf sämtlichen Parteitagen, wo die AfD-Basis sich zwischen einem, ich bleibe es bei den Begriffen, einem Fundi und einem Realo entscheiden konnte, den Realo abgewählt und aus der Partei geekelt hat. Folglich ist die Radikalisierung der AfD, also der Austausch ihrer Mitgliedschaft, die hat ja bloß noch ein Drittel ihrer, wenn überhaupt, ihrer einstigen Mitglieder noch, alle anderen sind neu dazugekommen. Und bei ihren Anführern ist es eben auch so, dass man tüchtige, gemäßigte Anführer wie Frauke Petry und so weiter allesamt verkrault hat. Ob die AfD dann den Weg der Grünen geht, wo sich mühsam genug irgendwann die Realos durchgesetzt haben, um Joschka Fischer, weil es eine Machtperspektive gab, kann man jetzt nicht wissen. Das ist ein Experiment ungewissen Ausgangs, welches überhaupt zu wagen ein großes Maß an politischem Mut braucht.
Vielleicht um den Komplex ein kleines bisschen langsam abzuschließen. Wie verkauft denn Friedrich Merz seiner CDU einen Bündnispartner Wagenknecht-Partei?
Vielleicht verkauft er die Seele der CDU. Er ist halt in gewisser Weise hilflos. Denn ich meine, das, was ich vorhin erläutert habe, wo gibt es Bündnispartner? ist jede Wahl, die er da treffen könnte, und jede Gunstbezeigung, die er sozusagen koalitionsverheißend machen könnte, eine hochgradig problematische. Bislang hat Merz es vermieden, selber zu deutlich zu werden. Er hat dafür gesorgt, dass die Partei unter dem Generalsekretär Linnemann Beschlüsse trifft, die auf eine Abkehr vom alten Merkel-Kurs hindeuten. Nur hat man damit noch keine Mehrheit für einen anderen Kurs. Infolgedessen wird man jetzt entweder als CDU-Freund mit Mitleid oder als CDU-Gegner mit Süffisanz auf die Leiden des jungen, nicht Werthers, sondern des jungen, an Dienstjahren jungen Vorsitzenden Friedrich Merz blicken, um zu sehen, wie er denn jene Missstände beiseite schafft, die seine langjährige Amtsvorgängerin der Partei beschert hat.
Kommen wir zum letzten Verlierer des Wahlabends, kommen wir zur SPD. Vor allem bei den Arbeitern. Irrsinnig eingebüßt. Die wählen jetzt lieber AfD, wählen lieber die Union, kam am Wahlabend raus. Was bedeutet das eigentlich für die ehemalige, muss man fast sagen, ehemalige Arbeiterpartei oder ist sie noch eine Arbeiterpartei?
Die SPD ist schon lange keine Arbeiterpartei mehr. Sie wurde von einer Partei der einfachen Arbeiter schon zu bundesdeutschen Zeiten zu einer Partei der Facharbeiter, sozusagen der Arbeiteraristokratie, denen die SPD sozialen Aufstieg in einem stabilen, prosperierenden Umfeld versprach. Und dieses Versprechen hat die SPD auch eingelöst. Man kann sogar in Bezug auf die westdeutsche SPD sagen, sie hat ihre eigene Basis abgeschafft, indem sie aus der Arbeiterklasse, aus der sie stammt und für die sie einstand und zwar mit großem Erfolg einstand, eine Akademikerpartei gemacht hat. Akademiker sind aber sozusagen zeitgeistabhängig und als sich der Zeitgeist von der sozialdemokratischen Linken hin zur ökologischen Linken, zur woken Linken wandelte, sind die ganzen Intellektuellen in der Regel auch nicht mehr bei der SPD geblieben, sondern zu den Grünen abgewandert, insbesondere an den Hochschulen. Einen Hochschullehrer, der sich klar als Sozialdemokrat bezeichnet, findet man viel, viel seltener als einen, der zu erkennen gibt, dass er voll und ganz sich mit der grünen Sache identifiziert. Das heißt, es ist sozusagen das tragende Substrat der SPD durch erfolgreiche SPD-Politik abgeschafft worden. Und die akademischen Schichten in Deutschland sind dann eben grün geworden. Und obendrein hat die SPD schon in Ostdeutschland nicht begreifen wollen, dass in der SED der Arbeiteranteil auch deswegen so hoch war, weil man zu statistischen Tricks gegriffen hat. Da sind dann auch die Intellektuellen sozusagen als Arbeiter geführt worden und Kinder von Arbeitern, auch wenn sie längst ganz andere Karrieren gemacht haben, auch als Arbeiter geführt worden. Die PDS hat das Erbe davon angetreten. Schon zu Zeiten kurz nach der Wiedervereinigung wurde sichtbar, dass die neue Arbeiterpartei im Deutschen Osten die CDU ist. Das wollten viele nicht hören, weil die CDU, das musste die Partei des Kapitals und der westlichen Geldsäcke sein. Und dann hat man es versäumt, aber die CDU genauso wie die SPD und die Grünen zu begreifen, dass jene Leute, deren Lebensumstände, ich wiederhole mich, durch die Migration grundlegend verändert werden, deren Lebensumstände durch die allzu geringe Sorge um soziale Gerechtigkeit, gerade im Vergleich mit Zuwandernden, beeinträchtigt werden, dass die sich der AfD zugewandt hat. Und solange die SPD nicht anfängt, wieder zu begreifen, dass ihre historische Mission die ist, sich für die einfachen Leute einzusetzen, für diejenigen, die zu kurz kommen, wird sie sich nicht mehr erholen. Die SPD definiert inzwischen als die zu kurz kommenden, denen sie helfen muss, insbesondere Migranten und gleich welche Minderheiten. Aber noch so viele Minderheiten machen keine Mehrheit aus. Und außerdem ist aus der Tatsache, dass ich einer Minderheit angehöre, noch lange nicht logisch zu folgern oder sachlich zu folgern, dass ich zugleich mit einer anderen Minderheit solidarisch sein werde. Die SPD hat den Fehler gemacht, die Arbeiterklasse sozusagen, wo es sie tatsächlich noch gibt, die einfachen Leute im Stich zu lassen und auf woke definierte Minderheiten zu setzen. Und ob sie den Fehler noch korrigieren kann, das ist unklar. Sie wäre nicht die erste Partei, die verschwindet.
Ist sie noch eine Volkspartei?
Das hängt davon ab, was man als Volkspartei bezeichnet. Wenn man Volkspartei bezeichnet als eine Partei, die einen bestimmten Mindestanteil an Sitzen in Parlamenten bekommt, an Stimmen bei einer Wahl gewinnt, ist eine Partei mit so wenigen Prozent natürlich keine Volkspartei mehr. Aber das ist ein oberflächlicher Indikator. Der eigentliche Kern einer Volkspartei ist das, was der ursprüngliche, im Englischen entstandene Begriff aussagt. Das ist eine Catch-all-Party. Eine Partei, die nun wirklich alle erreichen will. Das war die SPD nach dem Godesberger Parteitag. Die heutige SPD will ja gar keine Catch-all-Party sein. Sie zieht ja Trennstriche. Sie zieht Trennstriche insbesondere nach rechts. Und wer glaubt, wir hätten zu viel Migration, da ist der Trennstrich dazwischen. Wer glaubt, soziale Ungerechtigkeitsprobleme hätten etwas mit den vielen Milliarden für selbstermächtigte Migranten zu tun, das ist ein Faschist. Trennstrich. Und einer, der sozusagen Helmut Kohl für einen klugen Politiker gehalten hat, also noch nicht auf der Höhe von Angela Merkel geistig sich befunden hat, ja, der gehört eigentlich auch nicht zu der Wählerschaft, auf die man als ehemalige Partei von Helmut Schmidt stolz sein könnte. Das heißt, sie ist keine Volkspartei, solange sie nicht wieder eine Catch-all-Party sein will. Und das will sie leider nicht. Hätte ich der SPD mit Aussicht auf Erfolg etwas zu raten, würde ich sagen, schaut, dass ihr wieder die Partei der einfachen Leute werdet und versucht ansonsten alle anzusprechen, denen soziale Gerechtigkeit als Form des Gemeinwohls am Herzen liegt. Und ob die früher die CDU oder die AfD gewählt haben, mein Gott, das ist genauso egal, wie wenn sie früher die Grünen gewählt haben. Aber ich bezweifle sehr, dass die ganzen Kühnerts und so weiter solche Ratschläge überhaupt begreifen werden.
Kommen wir mal zur Watschen für die Ampelregierung. Wir haben es vorhin schon gesagt, alle Regierungsparteien haben verloren. Frage, die sich stellt, reiner Denkzettel oder steckt da wirklich mehr dahinter? Steckt da eine grundsätzliche Unzufriedenheit dahinter und will man einen grundsätzlichen Politikwechsel haben, Herr Professor?
Hier steckt grundsätzliche Unzufriedenheit drinnen. Schauen Sie, um der Ampelregierung gerecht zu werden, muss man zunächst einmal sagen, dass sie ja wirklich in einer für sie sehr ungünstigen Zeit zu regieren beginnen musste. Es ist die Zeit, in der die ganzen Nachfolgeschäden der deutschen Corona-Politik, welche die SPD heftig mitgetragen hat, sich ausgebreitet haben, Absterben von Geschäften und so weiter. Es ist die Zeit, in der Russland, von dem wir unser Erdgas bezogen und auf diese Weise russische Rüstung finanziert haben, doch tatsächlich sein historisches Recht in Anspruch nimmt, unter den osteuropäischen Staaten jene zu erobern, die irgendwann theoretisch oder praktisch zum sowjetischen oder russischen Imperium gehört haben. Und folglich hat man plötzlich einen Krieg an der Backe, der dann auch zu etlichen Kosten führt. Das sind sozusagen die entschuldbaren Umstände. Denn die SPD ist und die Ampelregierung ist weder an der russischen Invasion schuld, das ist eher die Merkel-Regierung, freilich gedrängt von Sozialdemokraten und Grünen, noch an Corona, freilich ist sie an der oft fehlerhaften Corona-Bekämpfungspolitik schuld. Aber dann kommt eben als Hauptproblem, dass jetzt alle jene üblen Folgen der von Angela Merkel getroffenen politischen Weichenstellungen eintreten, an denen die Grünen und die Sozialdemokraten, am wenigsten noch die FDP, mitgewirkt haben. Migration, Ausbau des Sozialstaates und so weiter. Und statt nun hier als neue Regierung, getragen von wechselseitigem Respekt, sich an die Abstellung der bisherigen Politikfehler zu machen, sind all diese Politiken noch entschiedener fortgesetzt worden. Der Ausstieg aus der Kernenergie bis hin zum weiteren Ausbau des Sozialstaates mit drastischen Bürgergelderhöhungen und Bürgergeldausweitungen. Und die üblen Folgen der lange schon üblen Politik, die stören nun die Leute. Denn normalerweise erhofft man sich von einem Regierungswechsel Politikkorrekturen. Der Wechsel von der CDU-Regierung Merkels hin zur Ampelregierung hat aber alle falschen Politiken nur noch wesentlich intensiver betreiben lassen. Und obendrein ist es natürlich nicht schön, wenn eine Regierung sich auf wenig einigen kann, wenn sie dann auch noch vom Verfassungsgericht den Geldhahn zugedreht bekommt. Und das ist nun freilich wieder ein oberflächlicher Grund. Der tiefste Grund ist der, dass diese Regierung die Politikfehler, die unter ihrem eigenen Einfluss zu Merkel-Zeiten begonnen haben, entschieden fortgesetzt und nicht abgestellt hat.
Wie wahrscheinlich ist es denn, dass nach der Klatsche jetzt am 9. Juni die Ampelparteien sagen, wir haben verstanden und fangen wirklich an, einen politischen Kurswechsel zu vollziehen, zum Beispiel in Sachen Migration?
Wenn ein verspätetes Pfingstwunder geschieht und die Sozialdemokraten und die Grünen begreifen, dass die Migration wirklich die Mutter aller Probleme ist, um es leicht übertrieben zu sagen. Und wenn diese Parteien dann begreifen sollten, dass die Lösung des Migrationsproblems nur darin bestehen kann, die Grenzen zu kontrollieren, wie wir das jetzt bei der Fußball-Europameisterschaft machen, und Leute, die nicht bleibeberechtigt sind, abzuschieben und Rechtsnormen zu verändern und auch aus internationalen Verträgen auszusteigen, die uns handlungsunfähig machen, um dann das tun zu können, was wirkungsvoll ist. Wenn also diese Einsicht sich wunderartig ausbreiten sollte, dann kann die Regierung sehr wohl umsteuern und dann muss sich Friedrich Merz keine Hoffnung aufs Kanzleramt machen. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass die Erleuchtung durch den politischen Heiligen Geist tatsächlich SPD und Grüne ereilt, die Wahrscheinlichkeit dafür ist extrem gering. Infolgedessen werden sie weitermachen und versuchen, durch die Betonung des symbolischen Kampfes gegen rechts zu verhindern, dass die Leute AfD oder CDU wählen. Und wie völlig hoffnungslos eine solche Strategie ist, haben wir die Europawahl gezeigt.
Als wir vor einigen Monaten zuletzt zusammensaßen, da haben wir uns über das Thema Neuwahlen unterhalten, Herr Professor Patzelt. Inzwischen kocht das Thema wieder hoch. Man hört immer öfter den Ruf, Mensch, der Kanzler soll die Vertrauensfrage stellen. Wir wollen Neuwahlen haben. Ist das denn überhaupt realistisch?
Naja, man sollte wie beim Schachspiel nicht irgendeinen Zug machen, sondern sich überlegen, welchen Zug macht dann der Gegner, welchen Zug kann ich machen und was stärkt sozusagen auf dem Schachbrett meine Position. Einfach die Vertrauensfrage zu stellen, ist da keine echte Problemlösung. Die Vertrauensfrage hat zwei ganz unterschiedliche Funktionen. Funktion Nummer eins, man kann eine Mehrheit hinter sich zwingen. Man kann eine Gesetzesvorlage mit der Vertrauensfrage verbinden. So wie damals die schrödische Regierung den Afghanistan-Beschluss mit der Vertrauensfrage verbunden und auf die Weise durchgesetzt hat. Dann lautete also die Frage, bei welchem Gesetz oder bei welcher Grundsatzentscheidung sollte die Regierung das tun? Aus der Migrationspolitik, aus diesem Politikfeld dürfte das wahrscheinlich nicht kommen. Also müssen wir abwarten, ob hier eine entsprechende Beschlussinszenierung gemacht und erfolgreich sein kann. Und der zweite Zweck, wofür das Instrument der Vertrauensfrage verwendet wird, ist die Auflösung des Bundestages. Das kann der Bundespräsident dann machen, wenn die Regierung keine Mehrheit im Bundestag hat oder behauptet, sie hätte keine. Das ließe sich an dieser Stelle ziemlich leicht nachweisen. Aber dann muss der Präsident ja auch nicht den Bundestag auflösen. Er kann sagen, rauft euch zusammen. So schnell wählen wir nicht. Ihr habt die verdammte Pflicht und Schuldigkeit, das eine Regierung zu bilden, die den Problemen gerecht werden kann. Und wenn der Bundespräsident ernsthaft die Auflösung des Bundestages erwägt, dann wird die Frage sein, wie sieht dann der nächste Bundestag aus? Welche Parteien werden dann gestärkt sein? Mit welcher Wahrscheinlichkeit wird es dann eine stabile Regierung geben? Und das ist das Thema von vorhin. Stärkste Partei wird mit großer Wahrscheinlichkeit die CDU werden. Aber mit wem wird sie regieren? Und was werden die Anschlussverwerfungen sein? Wenn dann 4 Jahre lang in einer Legislaturperiode mit Stabilitätsperspektiven politische Entscheidungen getroffen werden können. Und wenn der Bundespräsident sich die Sache so überlegt, kann er durchaus auch nach einer verneinten Vertrauensfrage zum Urteil kommen. Am wenigsten schädlich ist es, wenn ich jetzt die im Bundestag sitzenden Parteien zwinge, es nochmal miteinander zu versuchen. Es könnte ja auch die CDU an einer Regierung beteiligt werden. Und das freilich wäre dann besonders apart. Die SPD-Fraktion ist größer als die Unionsfraktion. Infolgedessen ist es der SPD-Fraktion schwerlich zuzumuten, unter einem CDU-Kanzler Dienst zu tun. Und die CDU steht bei den Umfragen viel, viel, viel besser da als die SPD. Und folglich wird sie sich wahrscheinlich nicht die Demütigung antun, Dienstleute eines weiten sozialdemokratischen Kanzlers zu spielen. Das ist die Lage, in der wir sind. Das ist die Lage, in die uns die Politik hineinmanövriert hat. Wir können feststellen, Seit Merkels Zeiten und seit Beginn der Ampelregierung werden wir von wahrhaftigen politischen Genies regiert.
Jetzt ist es so, nach der Wahl hat diese Karte mit den Ergebnissen, diese Deutschlandkarte mit den Ergebnissen, die Runde gemacht, auf der man ganz klar gesehen hat, die Westhälfte Deutschlands tiefschwarz eingefärbt, der Osten knallblau. Ist das jetzt die Art politische Landkarte, an die wir uns in Zukunft gewöhnen müssen?
Das ist keine neue Landkarte. Wann immer man sich die Stimmenanteile der PDS angeschaut hat, konnte man immer die Umrisse der DDR erkennen. Man kann eigentlich bei den Stimmenanteilen sämtlicher politischer Parteien die DDR noch erkennen und die BRD noch erkennen, von einigen Übergangsbereichen und einigen Sonderflecken abgesehen. Aber so drastisch wie jetzt mit der AfD war es nur mit dem Stimmenanteil der PDS nach der Wiedervereinigung in der ersten Wahlperiode. Und damals hatte die PDS nicht etwa 30+x%, sondern sie lag in der Regel deutlich unter 20%. Und das macht nun tatsächlich den politischen Unterschied aus. Jene, die in Deutschland glauben, das liegt daran, dass Ostdeutsche im Kindergarten auf den Töpfchen sitzen mussten und niemals zu reifen Persönlichkeiten herangewachsen wären oder dass hier einfach irgendwie die DDR-Diktatur überwinternd der deutsche Faschismus weiterhin fortlebe, denen ist nicht mehr zu helfen. Wir sind analytisch schlicht, wie soll ich sagen, tief begabt und haben durch ihre falschen politischen Ratschläge dieser Spaltung des Wahlgebietes und in gewisser Weise auch deutscher Kultur und Deutschlands viel an Schaden angetan.
Wenn man sich mal die Bereiche anschaut, das ist dann Ostdeutschland, in denen die AfD und das BSW so stark sind. Frage, bleiben das in Anführungszeichen Ostparteien oder schaffen die es mit der Zeit auch im Westen starke Wählerschaften aufzubauen?
Das gehört zu den Fragen, die der Wähler selbst beantwortet. Und wir können das bloß nach Ablauf von 3, 4, 5 Wahlperioden beim Blick auf die Entwicklung der Wahlgeografie nachvollziehen und dann mehr oder minder triftige Erklärungen finden. Es scheint schon so zu sein, dass politisch-kulturelle Spaltungen lange Zeit fortbestehen. Ich verweise nur auf das deutsche Standardbeispiel. Der Freistaat Bayern gehört dem Deutschen Reich von 1871 schon an und ist von jeher Teil Deutschlands gewesen. Ja, Bayern ist sogar älter als das Ostfränkisch-Deutsche Reich. Und obwohl es eine lange gemeinsame Geschichte gibt, eine lange gemeinsame bundesdeutsche Geschichte, gilt immer noch bei vielen der Satz als sehr plausibel und ist es auch, dass Bayern eben doch eine andere politische Welt ist. Nun war Ostdeutschland bloß 4 Jahrzehnte plus Besatzungszeit vom Westen gespalten, aber es waren doch Jahrzehnte, welche einen tiefgreifenden sozialstrukturellen Wandel bewirkt haben, dem dann auch ein tiefgreifender kultureller Wandel, denn das sein bestimmtes Bewusstsein gefolgt ist. Infolgedessen sollte man nicht glauben, dass die Ost-West-Unterschiede schneller vergehen als die Unterschiede zwischen Bayern und dem Rest Deutschlands.
Herr Professor Passelt, kommen wir zum letzten Block, kommen wir zur Vorausschau auf die Landtagswahlen im Osten im September, in wenigen Monaten. Wenn wir jetzt mal gucken auf die Wahlen in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg, was glauben Sie, wer wird da jeweils stärkste Kraft werden?
Wir wissen nicht, was im Wahlkampf an echten oder an inszenierten Skandalen alles noch geschieht. Wir wissen, dass Skandalisierungen das Wahlverhalten der zugunsten oder zulasten der AfD durchaus freilich in bestimmten engen Grenzen beeinflussen können. Wir wissen inzwischen, dass das Auftreten des Bündnisses von Sarah Wagenknecht nun vieles im Kartenspiel neu verteilt hat, ohne nun schon die präzisen Folgen abschätzen zu können. Die werden wir erst anlässlich der Landtagswahlen sehen. Sodass man sagen muss, wenn alles ungefähr so bleibt, wie es ist, wofür es keine Garantie gibt, wird die AfD als die stärkste Partei abschneiden. Unter den anderen Parteien wird die CDU mit Abstand die stärkste Partei sein, aber keine eigene Mehrheit haben. Und je nachdem, was die Wählerschaft im Wahlkampf darüber glaubt, mit wem die CDU koalieren wird, werden sich ihre Stimmenanteile steigern oder verringern. Und welches die Unionsstrategie im Wahlkampf sein wird, gar nichts sagen oder diese oder jene Gunstbezeugung machen, weil das ja noch völlig unklar ist, können wir auch nichts abschätzen. Das Einzige, was gewiss ist, außer dem Wahldatum, ist, dass die AfD weit vorne liegen wird. Und zu verdanken ist es all jenen kurzsichtigen Analytikern, die die AfD seit 10 Jahren wie ein kurzfristig vergehendes Phänomen aufgefasst haben, dass man durch Ausgrenzung, durch Kommunikationskontrolle, durch Wegwünschen, durch symbolische Aktionen beseitigen könnte. Die haben sich alle getäuscht. Die Kräfte, aus denen die AfD lebt, haben zu tun mit Fehlern in der deutschen Politik und haben zu tun mit der Mutter aller Probleme, Migration.
Also mögliche Regierungsbildung halte ich mal fest, derzeit noch totale Kaffeesatzleserei. Aber weil Sie es vorhin schon mal ins Gespräch gebracht haben, ein Bündnis, eine Koalition zwischen AfD und BSW, wie realistisch ist denn das überhaupt?
Das hängt davon ab, wie viele Parteien sich im jeweiligen Landesparlament befinden. Eine am Tag unseres Gesprächs bekannt gewordene Umfrage ließ es für Sachsen als möglich erscheinen, dass SPD und Grüne den Wiedereinzug in den Landtag nicht schaffen, die FDP ohnehin nicht, Freie Wähler auch nicht, sodass ein Parlament aus CDU, Bündnis Sahra Wagenknecht und AfD haben. Und da gibt es entweder eine Minderheitsregierung, die von den anderen geduldet wird, mit oder ohne Tolerierungsabkommen, ins Amt kommend im dritten Wahlgang, wo er die einfache Mehrheit bei der Wahl des Ministerpräsidenten genügt, oder es gibt eine Koalition. Und dann muss entweder eine Koalition zwischen AfD und Bündnis Sahra Wagenknecht oder zwischen CDU und Bündnis Sahra Wagenknecht oder zwischen CDU und AfD hier halten. Und nachdem die CDU, ich wiederhole mich, heilige Eide am Fließband geschworen hat, dass sie nicht mit der AfD koaliert, wird sie sich überlegen müssen, ob sie mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht kann. Und wenn die AfD gut beraten ist, wird sie versuchen, hier der CDU vorauszukommen und ihrerseits ein schönes Angebot an das ansonsten ihr verhasste, kommunistisch inspirierte, aber rechte Migrationspolitik betreibende Bündnis Sahra Wagenknecht zu machen. Es wird spannend. Aber das ist ja das Schöne, wenn man sich mit Politik befasst. Sie wird selten langweilig.
Da haben Sie recht. Was halten Sie denn für wahrscheinlicher, einen Ministerpräsidenten der AfD oder einen Minister des BSW?
Hier kann man noch keinerlei Abschätzungen machen. Das Einzige, was ich machen könnte, wir nehmen eine Münze, wir definieren, was Zahl oder Kopf bedeutet, dann werfe ich sie und sage, was das Schicksal entschieden hat. Und dann entscheidet sich das Schicksal im Herbst ganz anders.
Kommen wir mal auf einen Player zu sprechen, der irgendwie gefühlt gar nicht mehr im Gespräch ist. Das ist die Werteunion. Was glauben Sie denn, welche Rolle wird die Werteunion bei den Wahlen im Osten im September spielen?
Mir scheint, sie wird keine sehr große Rolle spielen. Der Punkt ist der, dass einerseits die CDU, wenn sie die Programmreformen, die der Generalsekretär Linnemann durchgesetzt oder auf den Weg gebracht hat, durchgesetzt sind, ja bloß auf dem Papier, nicht in der tatsächlichen Haltung der Union, wenn diese Veränderungen tatsächlich die neue CDU oder die erneute CDU prägen, dann hat die Werteunion ihre Mission erfüllt. Sie wollte, seitdem sie gegründet wurde, nichts anderes, als die CDU wieder auf einen vernünftigen Kurs zu bringen. Dass die CDU das nicht begriffen und die Werteunion aus den eigenen Reihen hinausgeekelt hat, das ist eine andere Geschichte. Aber dann gibt es auch keine Notwendigkeit für eine wieder vernünftig gewordene Nach-Merkel-CDU, also für eine Werteunion, wenn es eine vernünftig gewordene Nach-Merkel-CDU gibt. Andernfalls ist die Werteunion irreparabel beschädigt worden durch das egomanische politische Wabonspiel des kurzfristigen Vorsitzenden Otte, der sich tatsächlich erfrecht, erdreistet, nicht dessen entblödet hat, doch als Mitglied der Werteunion und der CDU für die AfD eine völlig aussichtslose Kandidatur zum Amt des Bundespräsidenten zu übernehmen. Diese Diskreditierung ihrer Anliegen hat die Werteunion nicht überwunden. Folglich befindet sie sich heute in jener kleinen Repräsentationslücke, kleinen Nische, die sie zwischen der noch nicht reformierten CDU und der zu demagogisch gewordenen AfD aufgetan hat. In dieser Nische kann sie jederzeit erquetscht werden. Einerseits von einer CDU, die vernünftig wird, andererseits von einer AfD, die vernünftig wird. Was tatsächlich der Fall sein wird, können wir nicht sagen. Aber bei den Umfragen zeichnen sich keine erfolgversprechenden Perspektiven der Werteunion ab.
Die Frage zum Schluss, Herr Professor Patzelt. Wenn Sie mit Blick auf die Wahlen im Osten Grünen und FDP einen Ratschlag geben könnten, welcher wäre das?
Der Ratschlag wäre, hört auf mit dem nicht gewinnbaren Kampf gegen die AfD dergestalt, dass hier der neue deutsche Faschismus marschiert. Hört auf mit diesen quasi religiösen Feldumgängern, die dann Demonstrationen gegen rechts genannt werden. Das entzieht euch eher Glaubwürdigkeit, als dass es euch Glaubwürdigkeit schafft. Ansonsten bei den Grünen, redet mit den Leuten nicht mehr wie Oberlehrer und Gouvernanten, sondern möglichst von gleich zu gleich und seid auch belehrbar. Und zur AfD, begreift wieder und stellt wieder heraus, was die immer schon vernünftigen Grundsätze des Liberalismus waren. Nämlich, es kommt auf die Selbstverantwortung des Einzelnen an. Die Gesellschaft hat sich gefälligst selbst zu gestalten. Der Staat hat lediglich Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen eine von freien, selbstbewussten, tüchtigen Einzelnen getragene Gesellschaft sich selbst weitgehend nach eigenem Ermessen ausformt, gestaltet und regiert.
Damit sind wir am Ende für heute, Herr Professor Passelt. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Gerne geschehen.